Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die multiplen Krisen unserer Zeit überfordern uns alle. Manch einer gönnt sich zwischendurch vielleicht sogar mal eine mediale Abstinenz, um nicht immer nur schlechte Nachrichten zu hören. Keine Frage, wir leben in einem Zeitalter vieler Herausforderungen auf nationaler und internationaler Ebene. Und im Zuge von Überforderung und hitzigen Debatten gerät oft aus dem Blick, wie konstruktive Lösungen eigentlich aussehen könnten. Sophie Pornschlegel arbeitet als politische Analystin in Brüssel. Sie ist Policy Fellow beim Progressiven Zentrum in Berlin, lehrt an der Sciences Po Paris und forscht zu Europapolitik und der Zukunft der Demokratie. Ihr Buch heißt Am Ende der gewohnten Ordnung, warum wir Macht neu denken müssen. Sophie Pornschlegel, einen schönen guten Tag, hallo.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Über politische Macht nachzudenken hat ja oft einen eher negativen Beigeschmack, geht mit einer negativen Assoziation einher. Dabei, so schreiben Sie, sollten wir viel mehr über sie sprechen. Ja, warum tun wir es denn nicht?
Ja, also gerade im deutschen Kontext ist Macht sehr negativ konnotiert und auch tabuisiert. Also es ist ein Thema, das eigentlich allgegenwärtig ist, gerade in der Politik natürlich. Aber wir denken das immer noch sehr machiavellistisch. Also wir denken Macht als etwas, wo andere unterdrückt werden müssen, wo man manipulieren muss, wo man über Leichen gehen muss, um eben die eigenen Interessen durchzusetzen. Und das ist ein Machtverständnis, das sehr regressiv ist und tatsächlich auch im Gegensatz steht zu demokratischen Werten. Und deswegen habe ich auch ein Buch dazu geschrieben und mich mit dem Thema Macht beschäftigt. Und in dem Zuge habe ich mich natürlich auch sehr viel mit Hannah Arendt beschäftigt, die das Thema doch sehr sehr klar vor Augen hatte.
Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, dieses Dilemma Macht und Demokratie. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, dann tun sich ja viele Widersprüche auf. Deswegen die Frage, wie demokratisch kann Macht überhaupt sein?
Genau, das ist ein Punkt, den ich erforscht habe, in dem Sinne, dass Macht sehr wohl demokratisch sein kann. Ich meine, in der Demokratie haben wir aus sehr gutem Grund eine Gewaltenteilung eingeführt, wo eben Macht nicht zu sehr zentralisiert sein sollte, weil eben Macht einen expansiven Charakter hat, gerade auf individueller Ebene. Also wenn man Macht hat, dann will man meistens noch mehr Macht, man wird sehr gierig danach. Und deswegen ist es wichtig, in der Demokratie eben eine Aufteilung dieser verschiedenen Mächte zu haben. Macht kann aber auf kollektiver Ebene auch sehr positive Auswirkungen haben. Also Macht kann ja Gestaltungsmacht sein, das heißt, konstruktive Lösungen zu finden auf die Herausforderungen, die wir haben. Und Macht kann auch kollektiv sein, in dem Sinne, dass zum Beispiel Gewerkschaften ja auch sich zusammentun, also mehrere Personen sich zusammentun, um bestimmte Fortschritte herbeizuführen. Und das sieht man nicht nur bei Gewerkschaften, aber eben auch bei sozialen Bewegungen, die dann eben Fortschritte erzielt haben, zum Beispiel Frauenbewegungen.
Damit stark einher geht ja die Frage, wie sehr unsere Demokratien wiederum in einer Krise stecken, weil sie das zum Beispiel nicht tun, über die Macht als solches nachzudenken und alles, was damit einhergeht. Das kann an ganz unterschiedlichen Dingen liegen. Sie erwähnen zum Beispiel, dass wir keine Debatte darüber führen, was wir unter Fortschritt eigentlich verstehen. An was genau fehlt es denn dabei?
An vielen Sachen. Also die typische Antwort ist immer natürlich zu sagen, dass wir eine fragmentierte Debattenöffentlichkeit haben. Dass es schwierig ist, eben außerhalb der eigenen Bubble gemeinsam zu diskutieren. Dass wir auch eine fehlende Debattenkultur haben, dass wir nicht mehr klarkommen mit Konflikten oder anderen Meinungen. Und das hat natürlich schon damit zu tun, auch in der so hyperliberalisierten Welt, in der wir leben. Und natürlich auch mit der Veränderung der Strukturwandel der Öffentlichkeit, wie man es immer so schön sagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite ist auch, weil wir tatsächlich so viele Krisen haben, die sowohl punktuell sind, also wir denken an Pandemie, russische Angriffskriege, und dann eben auch noch systemische Krisen haben, wie zum Beispiel die Klimakrise, dass wir eben nicht mehr dazu kommen, auch langfristig und strategischer nachzudenken, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Das heißt, uns fehlen auch so ein bisschen diese Utopien. Es werden eher Dystopien und wir denken sehr negativ über die Zukunft nach und haben eben nicht mehr diese Gedankenfreiheit. Und es geht wirklich um Freiheit in dem Sinne, dass wir eine Zukunft uns erdenken können, die womöglich auch anders und positiver aussieht. Und da stehen auch natürlich in der Verantwortung vor allem politische Parteien, EntscheidungsträgerInnen, aber auch die Zivilgesellschaft, eben diese Bilder zu entwerfen und auch in der Öffentlichkeit dann zu debattieren.
Demokratien haben darüber hinaus immer mehr Angst, auch einige Gruppen für sich zu verlieren, wenn sie gewisse Meinungen vertreten, Stichwort Migrations- oder Klimapolitik. Auch das ist eine Beobachtung, über die Sie in Ihrem Buch nachdenken. Und Sie stellen unter anderem fest, und das fand ich wirklich nochmal interessant so zu lesen, dass es einen stärkeren Widerstand gegen einen positiven Wandel gibt als gegen einen negativen, zum Beispiel den wachsenden Rechtsextremismus. Wie ist denn das zu erklären, diese seltsame Reaktion, dieses Verhalten?
Ja, das ist, weil wir in einer sehr angstgetriebenen Gesellschaft leben, in der es vor allem darum geht, jetzt die eigenen Privilegien zu erhalten, indem wir anderen Personen nicht vertrauen, dass sie gut zum Beispiel mit Ressourcen umgehen können. Also wir haben ein mangelndes Vertrauen in der Gesellschaft und sind sehr angstgetrieben. Und das erlaubt uns eben nicht, dann über Fortschritt nachzudenken und auch zu glauben, dass die andere Person genauso positiv nachdenken kann wie wir selbst.
Und das hängt wieder mit fehlenden Utopien zusammen? Oder wie ist das zu erklären, dass wir angstgetrieben sind, dass wir eher negativ drauf sind? Das hat ja auch eine Vertrauenskomponente, oder?
Wir leben in einer Gesellschaft, die extrem angstgetrieben ist. Hat auch damit zu tun, dass wir natürlich eine Krise der Demokratie haben, dass wir auch mit einer Anhäufung von Krisen umgehen müssen und vielleicht auch nicht unbedingt die Resilienz dafür haben. Unsere Gesellschaften nicht dafür getan sind, dass wir eben dieses Vertrauen auch weiter aufbauen. Also es gibt schon sehr viele destruktive Kräfte, wenn man sich eben die Politik anschaut, sei es die rechtsextremen Parteien, aber halt eben auch sehr viele Akteure, die doch sehr zynisch getrieben sind, statt eben zu versuchen, den Gemeinwohl im Blick zu haben. Und der zweite Ansatz ist auch zu sagen, diese Anhäufung der Krisen, die sind sowohl punktuell als auch eben systemisch. Das heißt, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Energiekrise, wir haben Wirtschaftssysteme, die nicht mehr langfristig funktionieren. Daraus entsteht im Grunde eine bestimmte Angst, die eben auch sehr negativ ist, um eben diese Zukunftsbilder zu entwerfen.
Sie haben es schon angesprochen, die Politik scheint recht wenig Zeit zu haben, über langfristige Dinge nachzudenken, aktiv zu gestalten. Das ist ja auch das Gefühl vieler. Vielmehr befindet sie sich im Modus eines Krisenmanagements, um auf aktuelle Konflikte und Kriege zu reagieren. Wie viel Gestaltungsspielraum bleibt ihr denn überhaupt, um sich tiefgründig und nachhaltig den weltweiten Herausforderungen zu stellen?
Wir hatten schon auch Zeit, also ich würde sagen, so kurz vor der Pandemie. Ja, und nach der Migrationskrise, nach dem Brexit, gab es schon ein paar Jahre, wo zum Beispiel 2017 bis 2020 Frankreich und Deutschland auch sehr viel hätten vorschlagen können auf europäischer Ebene, wo sie wirklich an langfristigen Lösungen hätten arbeiten können. Und das haben sie nicht getan. Und das hat auch damit zu tun, dass eben sehr viele EntscheidungsträgerInnen den Status quo erhalten, statt halt eben Wandel als etwas Positives zu sehen. Und diese konstruktive Lösungssuche erfordert halt sehr großen politischen Mut, weil es schwieriger ist, neue Sachen vorzuschlagen, auch gerade wenn es um die sozial-ökologische Transformation geht zum Beispiel. Da werden Fehler gemacht werden, nur ist eben diese Fehlerkultur in der Politik nicht da. Und deswegen ist es dann einfacher, einfach zu sagen, wir erhalten alles so, wie es ist, obwohl wir genau wissen, dass wir damit total gegen die Wand fahren, statt konstruktive Lösungen vorzuschlagen und da womöglich Fehler zu machen. Und dann wird man eben als Entscheidungsträger dafür verantwortlich gemacht, wenn es halt nicht klappt, was aber dazu führt, dass man eben dann viel weniger mutige EntscheidungsträgerInnen hat im Endeffekt.
Macht neu denken, darum geht es in dem Buch der Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel. Und wir sprachen bereits hier in der politischen Lesart über die vielen Krisen, die es politisch zu meistern gilt und was dabei zu kurz kommt, Politik als Gestaltungsmacht. Sophie Pornschlegel, wie kommen wir wieder dazu, mehr davon zu praktizieren, also Macht im Sinne von Gestaltungsmacht zu erleben in Krisenzeiten?
Dass es einfach wird, das sagt keiner. Ich denke, dass wir gerade in der Situation sind, wo eben dieses Krisenmanagement sehr stark im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz haben Entscheidungsträgerinnen ja auch eine Verantwortung, eben langfristig über die Zukunft der Gesellschaft nachzudenken und die Zukunft unserer politischen Systeme. Und das ist jetzt sehr schwierig, weil wir eben immer nur sehr kurzfristig denken können, gerade jetzt auch zum Beispiel mit den französischen Parlamentswahlen, die anstehen, wo es wirklich die Gefahr besteht, dass ein rechtsextremer Premierminister an die Macht kommt. Das heißt, da ist man erstmal komplett in dieser Kurzfristigkeit gefangen. Aber langfristig kann man schon sehr klare Prioritäten setzen und auch investieren. Also wir wissen zum Beispiel, wenn man sich Polen anschaut, dass eine gesunde und stabile Zivilgesellschaft extrem wichtig ist für Demokratien, die es zum Beispiel in Ungarn jetzt nicht mehr so gab und dazu geführt hat, dass wir dann eben auch jetzt wieder einen Regierungswechsel haben konnten, trotz einer Partei, die an der Macht war 7 Jahre lang, PiS, die alles getan hat, damit zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit abgebaut wurde.
Das heißt, Russland sehen wir das natürlich auch, wie die Zivilgesellschaft systematisch zerstört worden ist in den letzten Jahren.
Also man kann eigentlich schon sehen, dass mit den richtigen politischen Entscheidungen sehr viel geändert werden kann. Und wir wissen eigentlich auch ganz genau, wie wir den Rechtspopulismus etwas entgegenstellen können. Das sind finanzielle Entscheidungen, das sind politische Entscheidungen, das sind Entscheidungen, dass man in Bildung investiert, dass man Zivilgesellschaft unterstützt, dass man sicherstellt eben, dass Rechtsstaatlichkeit erhalten bleibt, dass wir starke Institutionen haben, dass wir Medienfreiheit haben mit auch einer Diversität in den Medien und in der öffentlichen Meinung, die da ist. Und dass wir eben auch starke politische Parteien haben, die auch sicherstellen, dass wir ein politisches Personal haben, das versteht, was Verantwortung bedeutet und eben nicht in diesen einfachen Rechtspopulismus verfällt.
Und Sie schreiben, Macht neu denken, das können wir dann, wenn wir Alternativen vor Augen haben. Welche könnten das wiederum sein?
Was ich auf keinen Fall machen wollte in meinem Buch, ist zu sagen, so sieht unsere perfekte Utopie aus, weil das wäre ja alles andere als demokratisch. Die Idee ist natürlich, dass es ein Debattenbeitrag ist, wie wir überhaupt über Macht nachdenken in der Demokratie, ob dieses Machtverständnis kompatibel ist mit unserer Demokratie und wie wir womöglich über ein anderes Machtverständnis nachdenken können. Und das können wir. Diese Ideen gibt es, nur werden die halt sehr wenig debattiert. Und das war so ein bisschen der Punkt zu sagen, wir können eigentlich Macht als etwas Positives verstehen, als eine Gestaltungsmacht, als eine kollektive Macht, als etwas, was uns gemeinsam voranbringt. Um das eben anzuwenden, brauchen wir aber eben auch diese Zukunftsbilder. Und bis jetzt sind die ja auch sehr vereinfacht, würde ich sagen. Und ich gebe da auch das Beispiel von dem Konzept der Freiheit. Heutzutage wird Freiheit ja nur in einem bestimmten Sinne in der Öffentlichkeit debattiert. Und da geht es um, meine Freiheit bedeutet, kein Tempolimit auf der Autobahn und möglichst Fleisch essen zu können. Und eben nicht zum Beispiel Meinungsfreiheit oder die Wahlfreiheit oder eben auch die Freiheit, eben über verschiedene Utopien nachdenken zu können. Und diese Arten der Freiheit, die wünsche ich mir auch stärker in der Gesellschaft. Und die müssen auch dann gemeinsam eben in der Öffentlichkeit debattiert werden. Das heißt nicht, dass jeder eben die gleichen Ideen hat, aber auf Basis von bestimmten Werten, die wir eigentlich auch als Gesellschaft haben, dass wir dann halt eben überlegen, in welche Richtung wollen wir gehen. Und es nicht nur angstgetrieben ist, nicht nur eine Dystopie, dass eh alles in der Zukunft ganz furchtbar wird. Natürlich haben wir eine Klimakrise, aber wir können uns auch schon vorstellen, wie könnte eigentlich eine Zukunft aussehen, in der es mehr Gleichheit gibt, in der guten Bildungsstandard gibt, in dem wir auch in Frieden leben können wieder. Also das sind alles Themen, die zu kurz kommen in der Debatte und wo ich mir wünschen würde eben, dass wir da auch stärker drüber nachdenken, trotz der vielen Krisen, die wir haben.
Am Ende der gewohnten Ordnung, warum wir Macht neu denken müssen. So heißt das Buch von Sophie Pornstegel. Erschienen ist es bei Drömer Knauer, 272 Seiten, 20 €. Sophie Pornstegel, danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.